Das, was wir an Strom importiert haben, ist zum allergrößten Teil Strom aus erneuerbaren Energien aus Nordeuropa. Und umgekehrt, das, was wir an Strom exportiert haben, ist im Übrigen vor allen Dingen nach Frankreich auch gewesen in den letzten Jahren, weil die, sag mal, sehr große Probleme hatten mit ihren Kernkraftwerken, die in Revision waren. Und wir haben auf der anderen Seite eine Entwicklung, die uns sehr hoffnungsvoll stimmt, nämlich wie stark die Preise für Stromspeicher und auch für Wasserstoffproduktion in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Das heißt, wir haben im Grunde genommen zwei Entwicklungen. Ich sage mal, die atomfossilen Energien, die tendenziell immer teurer werden, und auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien, die immer günstiger werden.
Also ich halte diese soziale Perspektive für extrem relevant. Von Klimaschutz haben bisher vor allem die profitiert, die sowieso schon viel Geld haben. Also ein Einfamilienhaus, die haben sich eine Wallbox gebaut, die haben sich eine Solaranlage gebaut mit Wärmepumpe, alles kombiniert mit einem schönen, schicken System, das Elektroauto dazu. Wunderbar, alles super. Aber das sind ja wirklich die wenigsten Leute aus der Gesellschaft, wenn man sich das mal zahlenmäßig anschaut. Wie viele Leute wohnen in einem Mehrfamilienhaus? Wie viele Leute haben nicht das Geld für Porsche, BMW? Das muss man irgendwie hinkriegen, und wenn man das anders kommuniziert und auch anders umsetzt, dann kann man vielleicht auch viele Leute, die jetzt noch großer Klimaschutzgegner sind, mitnehmen, weil das ist genau das ja, was du sagst. Man stößt den Leuten jetzt mit vielen Maßnahmen, die auch teilweise als Verbot, als Einschränkung der Freiheit wahrgenommen, stößt man denen vor den Kopf, aber eigentlich muss Klimaschutz Spaß machen, eigentlich muss Klimaschutz so funktionieren, dass es den Leuten besser geht als jetzt und die das auch wahrnehmen, dass es besser wird. Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und möchte gerne etwas dazulernen. Und vielleicht ist für euch ja auch etwas dabei. Heute sitzt bei mir Oliver Wagner. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, grüß dich, Marc.
Oliver, wir befinden uns jetzt hier im Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Was macht denn eigentlich das Wuppertal-Institut?
Ja, das Wuppertal-Institut ist, wenn man so will, ein großer Think Tank. Wir sind über 300 Kolleginnen und Kollegen und wir beraten Politik und Zivilgesellschaft, aber auch Unternehmen auf vielfältige Art und Weise. Und im Kern geht es immer darum, Wohlergehen, wirtschaftliche Entwicklung von Naturverbrauch zu entkoppeln. Das ist so unsere Kernaufgabe.
Mhm. Und was hat dich denn jetzt hier hingeführt? Also vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Vita sagen, wie du hier am Institut gelandet bist und was du überhaupt mit Klimaschutz zu tun hast.
Ja, ich bin hier gelandet als Student Mitte der 90er Jahre. Ich habe Sozialwissenschaften studiert und an der Uni wurde ein Seminar angeboten zum Thema Nachhaltigkeit. Da habe ich dann im Übrigen auch meine spätere Frau kennengelernt. Und die erzählte, dass sie schon als Studentin hier am Wuppertal-Institut arbeitet und dass man hier auch in die Bibliothek gehen könnte, wenn man da besondere Literatur sucht. Hm. Und so kam ich dann das erste Mal hier hin, und als ich dann das Institut gesehen hatte und dann in der Bibliothek, also völlig fasziniert war von dem, was dort an Literaturangebot ist zu so einem speziellen Thema, das war ja damals Mitte der 90er Jahre ein ganz neues Thema, da habe ich gedacht, Mensch, wenn man hier arbeiten könnte, das wäre ja ein Traum. Und als dann die Semesterferien zu Ende gingen, da hing bei uns an der Mensa halt ein Zettel, wie es der Zufall so wollte, dann eben meine spätere Frau tatsächlich dort hingehängt hat. Und da stand drauf, Wuppertal-Institut sucht eine studentische Hilfskraft. Und die Beschreibung, die hätte auch lauten können, Oliver, bitte komm vorbei und bewerbe dich am Wuppertal-Institut. Und so bin ich dann tatsächlich hier gelandet.
Ja, und du hast ja gesagt, 90er Jahre, Klimaschutz war jetzt noch nicht das dominante Thema. Warum war es für dich denn wichtig?
Ja, für mich war vor allen Dingen Energiewende wichtig, also Klimaschutz, klar, sicherlich auch, aber vor allen Dingen das Thema Energiewende und, wenn man so will, auch Demokratisierung der Energiewende oder der Energiewirtschaft, denn wir haben seinerzeit, das war vor der Liberalisierung des Energiemarktes, hatten wir ein paar sehr, sehr große Unternehmen, die den Markt beherrschten, und wir hatten eine Vielzahl von Stadtwerken, und es stand sozusagen die Gefahr oder die Sorge, dass, wenn der Energiemarkt liberalisiert wird, also der freie Wettbewerb kommt, dass dann die kleinen Unternehmen, die Stadtwerke, das nicht überleben werden und alles nur von wenigen großen Energiekonzernen bestimmt wird. Und das war für mich halt eben so ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, wo ich dann hinterher auch meine Diplomarbeit zugeschrieben habe. Ja, und so war halt das Thema Energiewirtschaft eigentlich für mich der Einstieg in den Klimaschutz und dann eben zu schauen, was kann man denn vor Ort für Klimaschutz machen? Was unterscheidet vielleicht Initiativen vor Ort in den Kommunen von dem, was halt eben große Unternehmen machen?
Also quasi dadurch, dass, ja, ich sag mal, Solar und Wind dezentraler sind als jetzt Kohle und Gas und dass nicht jeder sich ein Balkonkraftwerk oder sowas hinhängen kann. Dadurch wird so ein bisschen demokratisiert, das Stromsystem.
Genau, völlig richtig. Wir hatten ja, man muss sehen, also ein Extrembeispiel, eben ein Atomkraftwerk zu bauen, da wird so viel Kapital halt eben gebunden. Das ist natürlich nichts, an dem sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Aber damals fing es schon an mit, dass halt eben erste Stadtwerke gesagt haben, wir machen eine besondere Förderung für Photovoltaikanlagen. Und so kam das dann halt, dass im Grunde genommen jeder auch, wie man so sagt, Prosument werden konnte, also sowohl Strom produzieren als auch konsumieren in einer Person. Und das fand ich unheimlich spannend.
Du bist ja auch Mitautor des Spiegel-Bestsellers Earth for All, Aufbruch in eine Zukunft für alle. Wie kam es denn zum Buch und welche Rolle hattest du hier?
Ja, zur Rolle fange ich vielleicht mal an. Ich bin einer der MitautorInnen des Buches und dazu kam es, weil der Club of Rome, der quasi das internationale Buch Earth for All rausgebracht hat, bei unserem Wuppertal-Institut nachgefragt hat, ob wir denn nicht vielleicht Interesse hätten, ein Buch speziell für Deutschland rauszugeben. Und da der Hintergrund wiederum war der, dass die Auflage des Earth for All Buches, also des Berichts an den Club of Rome, aus der internationalen Perspektive in Deutschland eine besonders hohe Nachfrage erfahren hat. Und da hat dann der Verlag, der Ökom Verlag, kleiner Werbespoiler, der hat halt dann eben gesagt, Mensch, das ist interessant, die Nachfrage in Deutschland scheint besonders hoch zu sein, dann wollen wir doch vielleicht mal gucken, ob wir hier eine spezielle Deutschland-Ausgabe auch rausbringen können. Ja, und ich persönlich, wie es dazu kam, zum Buch kam, das ist ja auch eine etwas kuriose Geschichte, denn ich hatte in dem Jahr gerade kurz vorher mit ein paar Kolleginnen ein Buch rausgegeben, wo es um Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe an Schulen ging. Und ich war also auf der Didakta, um da das Buch halt eben vorzustellen. Und dann klingelte dann da das Telefon und mein Präsident, der Manfred Fischedick, war am anderen Ende und fragte mich dann halt, ja, ich hätte ja gerade so ein bisschen Erfahrung in Sachen Bücher schreiben, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, an diesem Buch halt eben mitzuwirken. Und da war natürlich klar, so eine Chance, die gibt's nur einmal im Leben. Und ich war hochgradig motiviert. Und dann habe ich, ohne nachzudenken, direkt gesagt, ich mache das. Und dann kamen die größeren Probleme, nämlich weil wir nur ganz, ganz wenig Zeit hatten. Insofern, die Herausforderung kam nachher, aber erstmal habe ich spontan gesagt, okay, ich mach's.
Ja, wie man das ja so häufig macht. Ich habe das Buch tatsächlich etwa vor einem Jahr habe ich das gelesen und bin auch erstmals auf deinen Namen und aufs Wuppertal-Institut gestoßen. Möchtest du noch einmal vielleicht erklären, welche Herangehensweise das Buch an das Thema Klimaschutz, Transformation geht?
Ja, wir haben ja, vielleicht die Kernaufgabe des Buches war es ja, teilweise etwas schwer verdauliche Kost von Transformation so runterzubrechen, dass es sprachlich etwas leichter verdaulich ist. Also dass im Grunde genommen jeder versteht, was bedeutet denn eine Transformation und dass wir als Blaupause uns orientieren an dem internationalen Earth for All, also an den Wänden, die dort auch skizziert sind. Und so sind wir halt dann im Buch auch vorgegangen, dass wir gesagt haben, ja, wir nehmen halt die Wänden, die es im internationalen Buch auch gibt und versuchen mal herauszufinden, was bedeutet das denn ganz konkret für Deutschland, wenn man die ein oder andere Wende angeht und hier versucht eben einen Giant Leap, einen großen Wurf tatsächlich umzusetzen. Und vielleicht noch eine kleine weitere Besonderheit, das sind die sogenannten Personas. Also wer beide Bücher kennt, der kennt vielleicht in dem Earth for All international diese jungen Damen, die Mädchen, sage ich jetzt mal, die da halt eben wie eine Rolle spielen. Und im Earth for All Deutschland haben wir halt gesagt, okay, diese Personas, die kamen sehr gut an. Also die haben quasi eine eigene Fangemeinde im Internet mittlerweile. Und dann haben wir gesagt, okay, sowas, Personas, das ist halt eben etwas, was die Sache offenbar verständlicher macht, wenn man auf ganz konkrete Charaktere eingeht und dann eben deren Leben skizziert unter den verschiedenen Bedingungen.
Jetzt bist du ja Sozialwissenschaftler. Welche anderen Bereiche und Perspektiven wurden denn im Buch sonst noch abgedeckt?
Ja, also gut, wir haben ja vielleicht, das Buch fängt an mit der Energiearmut und ich sag mal, klar, mit dem Thema Armut und im Grunde genommen kann man sagen, das ist auch gut und richtig so. Armut ist ja auch das erste Thema bei den Sustainable Development Goals, also nicht, wenn die Armut da ist und wenn ich da halt eben ein Problem habe, dann kann ich sozusagen, dann wird es schwierig, sich auf andere Wenden überhaupt einzulassen. Also das Thema Armut ist sozusagen das Erste, was angegangen wird, dann das Thema Ungleichheit und dann kommt als Nächstes das Thema Empowerment, also wie befähige ich Leute dazu, sich halt überhaupt für Transformationen halt einzusetzen. Dann das Thema Ernährungswende, auch das ein riesig wichtiges Thema, weil wir mit der Ernährung unseren Planeten ausbeuten, quasi jeden Tag, und wir können jeden Tag auch ein Stück weit Einfluss drauf nehmen, was wir essen, was wir vielleicht bei anderen Dingen nicht so gut können. Und dann das Thema Energiewende, was natürlich für uns im Wuppertal-Institut ein besonders wichtiges Thema war.
Dann lass uns doch mal mit der Energiewende im Detail anfangen. Wie stehen wir denn da jetzt aktuell im Jahr 2026?
Ja, ich würde sagen, ein Bild mit zwei Gesichtern. Wir haben zum einen den Bereich der Stromwende. Das läuft, glaube ich, ganz gut. Wir haben ja mittlerweile über 60% erneuerbaren Strom im Netz. Das kann man sagen, da sind wir eigentlich ganz auf einem ganz guten Pfad. Wir haben enorme Gewinne oder enorme Wachstumsraten im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Energien. Strom aus Photovoltaik ist unglaublich günstig geworden, wenn man es vergleicht mit der Zeit, wo ich hier angefangen habe am Institut, Mitte der 90er Jahre. Da kostete eine Kilowattstunde Strom aus Photovoltaik noch über 1 Euro ungefähr. Also, und heute sind es halt eben nur noch wenige Cent. Das ist also wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Das ist im Grunde genommen ein Selbstläufer. Aber wir haben nach wie vor große Probleme im Bereich Mobilität. Zu viele Fahrzeuge, die klimaschädlich unterwegs sind. Überhaupt zu viele Fahrzeuge, die unterwegs sind. Wir haben ein riesengroßes Defizit beim Thema Energieeffizienz. Also wir könnten sehr viel mehr Energie einsparen. Das im Übrigen auch durchaus wirtschaftlich. Und trotzdem sind die Hemmnisse so groß, dass es, oder vielleicht auch Kenntnisse sind zu gering, dass diese wirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale tatsächlich angegangen werden. Und dann der letzte große Punkt ist der Wärmebereich. Also es wird noch sehr viel Energie im Wärmebereich verschwendet. Auch da wird es natürlich schwierig, die Gaskessel aus den Kellern zu verdammen.
Im Buch fällt der Satz: Die Politik hat die schwierige Aufgabe, das, was die Wissenschaft als klimapolitisch notwendig und prinzipiell auch als technisch machbar ermittelt hat, umsetzbar zu machen. Also das bedeutet ja so ein bisschen, okay, eigentlich die Lösungen sind alle da, wir müssen sie nur umsetzen. Würdest du das auch so unterschreiben?
100%ig, genauso ist es. Es ist klar, zum einen halt ein kommunikatives Problem. Das war für uns natürlich auch eine ganz wichtige Motivation, das Buch überhaupt zu schreiben, dass wir gesagt haben, ja, wir wissen so viel, aber wir müssen es irgendwie besser auf die Straße bringen, den Menschen näher bringen, wie komplizierte Sachverhalte sozusagen dann auch in verständliche Sprache halt eben übersetzt werden. Und klar, im Grunde genommen alle zum Handeln motivieren, insbesondere die Politik, die natürlich einen sehr, sehr großen Hebel hat. Aber alle naslang finden irgendwo irgendwelche Wahlen statt. Und wenn man dann schaut, wie die Wahlen teilweise ausgehen, dann ist eben auch eine gewisse, ich sag mal, Transformationsangst da bei der Politik. Und das macht die Sache so kompliziert.
Zum Stichwort Politik. Ich habe letzte Woche mit dem Abgeordneten Dietmar Brockes von der FDP geredet. Der ist Sprecher für Klimaschutz der FDP-Fraktion hier im Landtag in NRW. Da haben wir auch viel gerade über das Thema Energiepolitik gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eine andere Perspektive hatte als du. Da war zum Beispiel großes Thema, dass Strom ja teuer ist, dass es der energieintensiven Industrie nicht gut geht. Und dass man da gegensteuern muss quasi, dass man jetzt nicht aus der Kohle aussteigt zum Beispiel. Oder dass man noch früher hätte sagen müssen, okay, wir bleiben bei der Kohle, wir bleiben bei der Atomkraft, weil das jetzt quasi unserer Industrie, unserer Wirtschaft schadet.
Ja, also dass die hohen Energiepreise für den Industriestandort ein Problem sind, ich glaube, da sind sich ja alle einig. Und die Frage ist halt, wie bereiten wir uns auf einen Zustand vor, den wir alle nicht haben wollen? Denn kein Klimaschutz, das wird ja nun für alle noch viel teurer, auch für die Volkswirtschaft, im Grunde genommen auch für jedes Unternehmen. Und wir sehen eigentlich, viele Unternehmen sind viel, viel weiter in Sachen Klimaschutz als manch einer in der Politik. Die können viel mehr, die wollen eigentlich auch viel mehr. Die haben ja auch die Technik. Die sehen auch, dass wir mit grünem Wasserstoff ganz viele Prozesse umsetzen können, wo man vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gar nicht dran gedacht hätte, dass das überhaupt technisch möglich ist. Insofern, wo die Reise hingeht, ich glaube, das ist eigentlich allen schon klar. Aber halt die Geschwindigkeit, in der es geht, da ist manch einer halt eben noch auf der Bremse. Also eigentlich müssen wir schauen, dass wir jetzt die Weichen stellen, die zukunftsfähige, klimaneutrale Industrie der Zukunft bei uns in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen, ja ein Hotspot der Industrie, halt aufzubauen.
Was mich jetzt speziell noch interessieren würde, ist die Kausalität zwischen Klimaschutz und teuren Energiepreisen, die da so ein bisschen ins Gespräch quasi kam, weil ich mir da auch unsicher war über die Datenlage. Es ist ja so, dass der Strompreis wird maßgeblich dadurch bestimmt, quasi was am teuersten ist. Das ist der Gaspreis. So, und wenn wir jetzt mehr Atomstrom hätten, mehr Kohlekraftwerke, dann bräuchte man vielleicht an weniger Tagen die Gaskraftwerke und dadurch wäre der Strom vielleicht ein bisschen günstiger overall. Das ist ja quasi so die These, die da in dem Gespräch und auch allgemein hört man ja häufig mitspielt, dass dadurch, dass wir Strom abschalten, die Energiepreise höher sind.
Ja, also ich fange mal vielleicht mit der Atomkraft an, weil du es eben genannt hattest. Es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden Ökonomen, der sagt, ach, ich würde gerne ein Atomkraftwerk bauen, weil ich damit so viel Geld verdienen kann. Auch das, was an Bauten momentan unterwegs ist, in Großbritannien, die Preise sind unheimlich in die Höhe geschossen. Also das, was man mal gedacht hat, zu was für einem Preis man ein Atomkraftwerk bauen könnte, ein neues, wird alles nicht eingehalten, wird alles viel, viel teurer. Also von den Risiken will ich gar nicht reden. Also das kommt natürlich noch on top. Das erstmal dazu. Was Kohlekraftwerke angeht, ja, das stimmt. Momentan sind sie halt eben noch etwas preiswerter. Aber auch da können wir sehen, durch im europäischen Emissionshandel wird CO2 eine zunehmend bedeutende Größe. Das heißt, da wird es auch teurer. Und wir haben auf der anderen Seite eine Entwicklung, die uns sehr hoffnungsvoll stimmt, nämlich wie stark die Preise für Stromspeicher und auch für Wasserstoffproduktion in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Das heißt, wir haben im Grunde genommen zwei Entwicklungen. Ich sage mal, die atomfossilen Energien, die tendenziell immer teurer werden, und auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien, die immer günstiger werden. Sodass man jetzt eigentlich sagen kann, wer in die Zukunft investieren will und in die sozusagen an eine gute Zukunft glaubt, der muss eigentlich jetzt die Weichen stellen, dass er da dann auch wirtschaftlich gut aufgestellt ist und das heißt jetzt die Infrastruktur schaffen, die in Zukunft eben den klimaneutralen Industriestandort sichert.
Wenn wir jetzt hier speziell auf NRW schauen, deutschlandweit soll ja 2038 aus der Kohle ausgestiegen werden oder beziehungsweise bis dahin spätestens. NRW hat sich da ja ambitioniertere Ziele bis 2030 gesetzt. Da ist dann die Kritik, die häufig kommt, quasi, das ist zu ambitioniert, das kriegen wir nicht hin, wir bauen PV und Wind nicht schnell genug aus, wir können das nicht kompensieren, dann importieren wir Strom, der dann irgendwie teurer sein könnte. Das ist so ein bisschen die Sichtweise, die da so ein bisschen mitschwingt. Wie siehst du das?
Ja, also ich fange mal mit dem importierten Strom an, weil da ganz viel auch wirklich an Legendenbildung sozusagen betrieben wird. Dass Strom gehandelt wird in Europa, das ist ja völlig normal. Das ist auch wunderbar, dass wir hier so einen Strombinnenmarkt haben und da, wo gerade besonders viel besonders günstiger Strom ist, dass die ihren Strom abgeben an andere Länder, die vielleicht gerade wenig Strom haben. Das ist doch super. Wir haben das, was wir an Strom importiert haben, ist zum allergrößten Teil Strom aus erneuerbaren Energien aus Nordeuropa. Und umgekehrt, das, was wir an Strom exportiert haben, ist im Übrigen vor allen Dingen nach Frankreich auch gewesen in den letzten Jahren, weil die, ich sag mal, sehr große Probleme hatten mit ihren Kernkraftwerken, die in Revision waren, wo viele Arbeiten dran gemacht werden mussten, wo Wassernotstand war, als wir hier so wenig, als es wenig geregnet hatte, die dann außer Betrieb waren. Also kurzum, es ist deutlich komplizierter, als man halt eben irgendwie so glaubt. Und aber die Richtung ist halt eben irgendwie klar. Man muss ein Stück weit aufpassen, dass man da nicht jedem auf den Leim geht, der das zum großen Problem macht, was den Handel angeht.
Wichtig ist ja bei PV, bei Wind, wenn wir da jetzt hauptsächlich drauf setzen, dass wir eben auch Strom speichern können oder dass wir quasi Mittel und Wege finden, dass wenn mal wenig Wind, wenig Sonne da ist, dass wir dann auch genug Strom haben. Jetzt gibt es diese Gaskraftwerkstrategie der Bundesregierung, die jetzt auch von der EU abgesegnet wurde, sodass 12 Gigawatt an Gaskraftwerken gebaut werden können. Bis 2031 ungefähr sollte das dauern, die dann hinterher auf Wasserstoff umgerüstet werden, die quasi ja sehr gut hoch und runter gefahren werden können, wann immer halt der Bedarf da ist und das halt auch besser hoch und runter gefahren werden kann als bei Kohle oder bei Atomstrom, das der Fall ist. Was hältst du denn von dieser Strategie?
Also ganz grundsätzlich ist es richtig, dass wir Gaskraftwerke haben, die dann, wenn solche sogenannten Dunkelflauten da sind, dann in der Lage sind, das an Stromleistung bereitzustellen, was wir halt eben zwingend brauchen. In welchem Umfang? Da bin ich jetzt zu wenig Techniker und kenne mich nicht gut genug mit den Szenarien in Deutschland aus, wie viel wir davon tatsächlich brauchen. Aber dass wir ganz grundsätzlich auch Gaskraftwerke in Zukunft brauchen werden, das glaube ich, also das steht, glaube ich, außer Frage. Das ist so. Und wir werden natürlich, klar, viel mit Wasserstoff machen. Man kann Wasserstoff auch quasi methanisieren. Also wenn ich ein bisschen chemisch gesprochen halt eben CO2 beimische, dann habe ich quasi künstliches Methan und damit kann ich dann eben auch quasi ein Erdgaskraftwerk so weiter betreiben wie bisher, mehr oder weniger.
Genau, das ist nämlich jetzt der Punkt, der mich sehr interessieren würde. Wir sagen jetzt, okay, wir machen jetzt diese Speicherung, diese Überbrückung, machen wir jetzt über Gaskraftwerke. Okay, wir wollen aber ja an den Punkt kommen, dass wir eigentlich auch kein Gas im klassischen Sinne mehr brauchen. Bedeutet Wasserstoff, bedeutet Stromspeicher, bedeutet vielleicht noch andere Methoden, Speicher zu erlangen. Wie stellst du dir das vor, wie diese Transformation dann wirklich gelingt? Weil das ist jetzt ja quasi mittelfristig über Gas. Wie sieht es denn langfristig aus? Weil beim Wasserstoff geht es ja auch, sag ich jetzt mal, nur schleppend voran und ist noch recht teuer.
Wir haben auch noch, da wird meines Erachtens viel zu wenig drüber gesprochen, ja auch noch Potenziale im Biogasbereich. Also momentan gehen wir sehr verschwenderisch mit Biogas um. Man könnte theoretisch Biogas auch über einen längeren Zeitraum speichern. Man könnte Biogas, also aus halt eben entsprechenden Anlagen, kann man sehr gut auch transportieren. Man kann es auch so aufbereiten, dass es quasi wie Erdgas genutzt werden kann. Und wir könnten, und da wäre halt eben sozusagen der wichtigste Knackepunkt, sozusagen die Erzeugung von Strom entkoppeln von der Erzeugung von Biogas, indem man das halt eben einspeisen dann tatsächlich ins normale Erdgasnetz. Das wäre eigentlich eine Sache, wo noch ziemlich hohe Potenziale sind. Weiß ich jetzt auch nicht auswendig, wie viel das ist, aber ist eine größere Menge. Ansonsten, ja, werden wir auch im Bereich Wasserstoff noch zusätzliche Potenziale in Zukunft erschließen, einfach weil wir immer mehr Zeiten haben werden, in denen sehr viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, als wir nutzen. Und was macht man da mit dem Strom? Jetzt werden oftmals die Kraftwerke abgeschaltet, obwohl eigentlich das Potenzial da wäre, den Strom halt eben noch zu nutzen. Wir haben teilweise negative Börsenstrompreise. Und um das auszugleichen, da wird in Zukunft dann auch die Produktion von Wasserstoff eine immer größere Rolle spielen. Und dann kann man dann halt eben genauso aufbereiten und speichern, wie das mit dem Biogas ist. Das würde eigentlich sogar ganz gut zusammenpassen.
Wie siehst du die Rolle von Batteriespeichern? Weil ich habe mir gedacht und auch über das Konzept schon mal was gelesen, dass wenn jetzt jeder zu Hause sich einen Batteriespeicher zum Beispiel, unabhängig davon, ob er jetzt eine PV-Anlage hat oder nicht, so einen Batteriespeicher besorgt und dann quasi ja, Strom kauft, wenn er günstig ist und verkauft, wenn er teurer ist. Bedeutet quasi einen Puffer fürs System bereitstellt, davon selber finanziell profitiert, damit er das halt auch macht, ne, sonst macht man es ja auch nicht. Und wir damit halt eine schon enorme Kapazität schaffen können, zusätzlich zu Großbatteriespeichern, die dann noch weitergebaut werden.
Ja, klar, da werden wir ganz bestimmt auch im Zusammenhang mit Elektromobilität noch, ich vermute mal, regelrechte Innovationssprünge erleben in Zukunft. Was im Grunde genommen auch mit einer Demokratisierung der Energiewende ein Stück weit zu tun hat, weil dann eben jeder noch stärker Einfluss hat auf seinen eigenen Energieverbrauch. Immer mehr Anwendungen werden dann elektrisch und ich habe immer mehr Möglichkeiten, Strom tatsächlich, meinen eigenen Strom ein Stück weit halt eben so zu nutzen. Das macht einen dann immer unabhängiger von halt eben überregionalen Zusammenhängen. Im Übrigen auch weniger anfällig, was Preisschwankungen auf den internationalen Märkten angeht. Also wir haben ja gesehen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wie die Preise plötzlich sprunghaft ansteigen können für fossile Energieträger. Auch davon macht man sich halt eben unabhängiger, wenn man die erneuerbaren Energien vor Ort noch besser nutzt.
Du hast den
Speicher, pardon, letztes Wort oder letzter Satz. Speicher, wir haben zum einen enorme technische Innovationen zu erwarten. Wir haben aber schon in der Vergangenheit enorme ökonomische Verbesserungen halt eben gesehen. Also die Speicher werden immer günstiger, quasi eine ähnliche Entwicklung, wie wir das bei den Photovoltaikzellen halt eben erlebt haben, erleben wir jetzt auch wieder bei den Speichern. Und ich vermute mal, da ist das Ende der Fahnenstange bei weitem noch nicht erreicht.
Du hattest am Anfang auch das Thema Energieeffizienz genannt. Das ist was ich jetzt auf meiner Liste überhaupt nicht drauf hatte, weil ich habe das gedacht, wir sind in allem quasi schon mehr oder weniger so effizient, wie wir sein können.
Nee, sind wir bei weitem nicht. Also es wurde noch unglaublich viel Energie verschwendet, sowohl im Wärmebereich als auch im Strombereich. Klar, wir haben, oder ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel deutlich, der Kühlschrank. Ein Kühlschrank, der verbraucht heute vielleicht noch 20% von dem, was ein Kühlschrank vor 30, 40, 50 Jahren verbraucht hat. Nur wenn man sich einen Kühlschrank heute ansieht und vergleicht mit einem Kühlschrank von vor 50 Jahren, dann stellt man fest, vor 50 Jahren hätte man gedacht gehabt, ein Kühlschrank dieser Größe ist eher ein Kleiderschrank. Also ich will damit sagen, wir bauen immer größere Geräte, und dadurch wird ein Stück weit die Energieeffizienz auch wieder aufgezehrt. Das ist die eine Entwicklung. Aber selbst bei dem, was technisch möglich ist, sind wir noch weit entfernt von dem, was eigentlich halt eben irgendwie möglich ist. Also wir könnten viel mehr umsetzen im Wärmebereich, Wärmedämmung, neue Heizungstechnologien. Also ich könnte eine riesen Palette an Maßnahmen erzählen, die möglich wären, um noch deutlich mehr an Energie einzusparen.
Das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, was ich auch mit Herrn Brockes besprochen habe, beziehungsweise wo wir diskutiert haben und da auch nicht so ganz auf einen Nenner gekommen sind. Und deswegen wollte ich dich das ganz gerne noch fragen. Thema Wirtschaft und Klimaschutz. So, weil das, was man ja häufig auch hört, das ist, weil wir so viel Klimaschutz machen müssen und wenn wir viel Klimaschutz machen wollen, dann wird es für die Wirtschaft schwierig. Das wird auch immer genannt, dass halt viele wirtschaftlich erfolgreiche Nationen, die setzen immer noch sehr viel auf fossile Energieträger zum Beispiel. Und dass ja quasi dieses Bild gemalt wird, dass Klimaschutz und Wirtschaft eher so sich ja streiten, sich nicht vereinen, nicht zusammen funktionieren. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich naturgemäß anders. Wir haben ja gesehen, was ist passiert, als auf einmal der Gashahn aus Russland abgedreht wurde. Da haben wir gesehen, wie furchtbar abhängig wir sind von fossilen Energien und von den und was das halt auch ökonomisch bedeutet für unsere Wirtschaft. Und da stärker unabhängig zu werden, das ist doch ganz, ganz wichtig. Also auch für in unserem eigenen Interesse unabhängiger zu sein von halt eben solchen Entwicklungen. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass die Wirtschaft, soweit man überhaupt von das so allgemein sagen darf, in vielen Fällen deutlich weiter ist als die Politik. Also da wird auch ein Stück weit ein Popanz aufgebaut, glaube ich.
Es kommt ja auch immer noch das Argument, okay, wenn wir jetzt in Deutschland Klimaschutz machen und 100% klimaneutral sind, was bringt uns das, wenn der Rest der Welt nicht mitzieht? Da habe ich mich immer gefragt, okay, selbst wenn das so wäre, quasi wir sind klimaneutral und alle anderen nicht mal ansatzweise, wäre das für uns ein Vorteil oder ein Nachteil?
Also erstmal, das ist eines meiner Lieblingsgegenargumente, was du da gerade gebracht hast. Denn es ist ja erstaunlich, wie wir uns auf einmal unheimlich klein machen können, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in Deutschland, als vergleichsweise kleines Land. Wir sind unheimlich stark im Export. Wir sind das Land der Erfinder. Überall sind Superlative, wenn wir von Deutschland reden. Nur wenn es um Klimaschutz geht, da machen wir uns auf einmal ganz klein und sagen, ja, das sind ja nur 3-4%. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn andere Länder werden sagen, ja, wenn nicht mal die in Deutschland das hinkriegen, Klimaschutz vernünftig zu machen, wie sollen wir das dann in Ländern hinkriegen, die vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind, wie Deutschland das ist? Und wir sehen momentan gerade, was halt eben international angeht, dass zum Beispiel China einen unglaublichen Boom hat, was den Ausbau erneuerbarer angeht, Photovoltaik, Windkraftanlagen. Da baut China so viel zu wie quasi der Rest der Welt jedes Jahr. Also das ist Wahnsinn. Elektromobilität, auch da China ganz weit vorne. Und wir müssen eigentlich aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren, wenn wir da jetzt nicht wirklich quasi in die nächste Stufe eintreten und forciert auch das Thema ernst nehmen, Energieeffizienz, Klimaschutz, Ausbau Erneuerbarer.
Du sprichst jetzt auch schon mehr das Thema Mobilität an, hatten wir eben auch schon mal. Ja, da würde mich so ein bisschen interessieren, die Automobilbranche ist ja in Deutschland historisch sehr wichtig. Ihr geht es aber aktuell nicht gut. Ne? Die Unternehmen haben deutliche Gewinneinbrüche im letzten Jahr gehabt. Ne? VW, Porsche, Mercedes, BMW, alle. Und den Autozulieferern geht es auch nicht gut. Man liest quasi täglich in der Zeitung irgendwie, ja, hier Personal entlassen, rote Zahlen, dies und das. Also man kriegt dann ein sehr, sehr negatives Bild. Wie kommt man da denn jetzt raus? Wie zieht man jetzt zum Beispiel auf dem Elektromobilitätsmarkt mit China mit?
Ja, ist eine Riesenherausforderung, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das mit deutscher Ingenieurskunst hinbekommen werden, da auch den Anschluss wieder hinzukriegen und tatsächlich dann wettbewerbsfähige Autos zu bauen. Wir haben ja in China bekommt man wirklich sehr, sehr gute Elektroautos mit einer Reichweite von 400-500 Kilometern für umgerechnet rund 1400 Euro. Da kann man sich vorstellen, wo die Reise hingeht, wenn wir nicht aufpassen, dass wir da halt eben mithalten. Es gibt eben wesentlich weniger Teile, die gebraucht werden bei einem Elektroauto im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Viele Teile, die wegfallen. Das heißt, dieser Transformationsprozess, ja, natürlich, das wird eine Herausforderung. Es wird auch Firmen geben, für die wird es halt eben besonders schwer sein. Klar, wer einen Vergaser baut, wer eine Auspuffanlage baut, und dann sind das halt eben Teile, die nicht mehr gebraucht werden in der Mobilität der Zukunft. da muss man frühzeitig schauen, dass man dafür halt eben Alternativen entwickelt, andere Dinge halt eben baut. Die Heizungsbranche macht es ein Stück weit vor. Die sind schon relativ früh, also die nationale Heizungsbranche in Deutschland, die sind schon relativ früh umgestiegen auf Wärmepumpen, weil die einfach gesehen haben, das ist der Markt der Zukunft. Und wenn wir in Zukunft noch eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir halt eben uns auch da technisch als Innovationsführer weiterentwickeln.
Hm. Noch kurz zur Elektromobilität, zu den Zahlen. Für 2025 wurden weltweit 20,7 Millionen Elektroautos zugelassen. Das ist ein weltweites Plus von 20%. Insgesamt wächst der Gesamtautomarkt weltweit nur sehr langsam, aber der E-Automarkt wächst im Vergleich dazu deutlich stärker, vor allem eben in China. In Deutschland haben die Zahlen auch zugenommen. Wir hatten jetzt 545.000 neue Elektroautos 2025, die zugelassen wurden, die meisten davon von VW. Das sind 43% mehr als noch 2024. Insgesamt sieht man aber, dass Europa, obwohl der Markt in Europa wächst, nicht ansatzweise so stark wächst, die Zahlen so stark sind wie in China. Aber damit will ich sagen, Europa holt langsam auf, aber der Weltmarkt ist einfach noch mal ein anderer, als wie wir ihn in Europa mit den Zulassungszahlen, mit denen, wie viele Elektroautos fahren hier versus wie viele Nicht-Elektroautos fahren hier. Das ist einfach noch eine andere Realität. Da die Frage, ob wir, wenn wir jetzt Elektromobilität hier vor Ort in Europa, in Deutschland, wenn wir das attraktiver machen, ob das auch den Automobilherstellern, ob das der Transformation helfen würde oder ob Elektromobilität schon so groß ist, dass es jetzt quasi ein Selbstläufer ist, ob man das gar nicht mehr speziell fördern muss.
Wir werden nicht mehr sehr lange brauchen, dass das ein Selbstläufer sein wird. Ich denke mal, wenn jedes dritte Auto ein elektrisches Fahrzeug sein wird, dann haben wir den Punkt erreicht, wo das von alleine laufen wird. Da sind wir noch nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da in ganz naher Zukunft hinkommen werden. Wir haben auch in Europa kein einheitliches Bild. Also wenn wir schauen nach Norwegen, ich glaube, da sind mittlerweile 90% der Neuzulassungen oder sogar über 90% sind E-Autos. Die haben natürlich da auch nicht so eine Verzahnung mit der Automobilindustrie, wie wir das in Deutschland haben oder auch in anderen Ländern Europas. Aber die brauchen ja halt auf niemanden Rücksicht nehmen, ne, auf keine Industrie. Und entsprechend hoch sind dort die Anteile an E-Mobilität. Ne, und gute Rahmenbedingungen auch, ne, günstige Strompreise, eine vernünftige Infrastruktur für E-Mobilität, auch das ist ja eine Herausforderung, der wir uns werden stellen müssen. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Mietwohnbereich wohne und mir ein Elektroauto anschaffe, möchte ich ja auch irgendwo vernünftig das Auto laden können. Und da muss noch ganz viel passieren, ne? Dass die Stromnetze überhaupt so ausgebaut sind, dass Elektromobilität und Wärmepumpen so in dem Umfang halt eben ausgebaut werden, wie sie es eigentlich müssten.
Jetzt haben wir ganz viel über Probleme und über Lösungen gesprochen. Ja. Wie kriegen wir das denn jetzt vor Ort hier in Wuppertal, in Düsseldorf, in Solingen, wie kriegen wir das in den Kommunen umgesetzt?
Ja, das kann man jetzt in einem Satz gar nicht sagen.
Natürlich.
Das wäre quasi ein abendfüllendes Programm, darüber zu reden. Ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung, die man erstmal schaffen muss, ist, dass man eine ehrliche Diskussion über die Chancen und Gefahren halt eben einer großen Transformation halt eben und wie führt. Und da wird meines Erachtens zu viel über Chance, über Risiken und Gefahren gesprochen und zu wenig über die Chancen, die damit verbunden sind, jetzt wirklich auch einen großen Wurf zu wagen. Und das heißt, wir müssten eigentlich in den Kommunen die örtlichen Entscheidungsträgerinnen und Träger, die örtlichen Stadtwerke, auch die Industrieunternehmen, die Wirtschaft, mit denen in einen Dialog kommen und zu schauen, so was sind denn jetzt hier eure Probleme? Wie können wir sie lösen? Und zwar klimafreundlich lösen. Und was braucht es dafür? Damit man dahin kommt, müssen Kommunen viel, viel besser wirtschaftlich ausgestattet sein. Wir haben ja bei den Kommunen ohnehin schon einen riesigen Investitionsstau über 200 Milliarden Euro, was die kommunale Infrastruktur anbelangt. Und da rede ich noch nicht davon, dass wir hier das Thema Klimaschutz groß in den Kommunen angehen, sondern nur was die Infrastruktur angeht, ist da ein Investitionsstau, der ganz, ganz dringend angegangen werden muss. Und solange das halt eben so ist, kann man auch nicht erwarten, dass in den, wenn man so will, Keimzellen der Demokratie vor Ort, dass dort das Thema Klimaschutz groß angegangen wird. Also wir brauchen mehr individuelle Lösungen und das können wir nicht sozusagen per Order de Mufti von oben machen, sondern da müssen wir stärker schauen, dass wir da die Kommunen, ich sag mal, empowern, um einen Begriff aus dem Buch zu nehmen, dass wir die Kommunen empowern, tatsächlich auch Problemlösungen vor Ort zu entwickeln.
Da gibt es ja jetzt den Schritt in die Richtung schon, dass das Land NRW ja zum Beispiel eine Altschuldenlösung durchgebracht hat. Solingen zum Beispiel als Kommune bekommt knapp 320 Millionen an Altschulden somit erlassen. Also das geht schon in die richtige Richtung und das Altschuldenlösung, das Wort, das wird ja schon lange sowohl von Land als auch Bund schon lange gefordert und jetzt scheint da auch wirklich mal ein bisschen was zu passieren, aber du würdest wirklich sagen, also die Handlungsfähigkeit der Kommunen erstmal wirklich herzustellen, weil die scheinen ja in sowohl Problemen, finanziellen Problemen, aber auch in Bürokratie und ähnlichen Dingen zu versinken.
Ja, ganz genau. Also es ist eben ein strukturelles Problem. Natürlich, der Altschuldenfonds ist wichtig, aber wir haben das strukturelle Problem der Unterfinanzierung kommunaler Aufgaben. Und wenn wir wollen, dass die Kommunen wieder starke Keimzellen der Demokratie sind, wenn wir wollen, dass die Menschen ihren Staat als handlungsfähig und auch als, sagen wir mal, in der Transformation fähig erleben, dann müssen wir die Kommunen in eine Situation bringen, dass sie sich das wirtschaftlich auch tatsächlich halt eben leisten können. Und da muss einfach mehr Steuergeld bei den Kommunen ankommen, sonst werden wir langfristig auch wirklich auf ein großes Problem zusteuern.
Wir haben jetzt noch nicht über die Wärmewende gesprochen. Das passt jetzt ganz gut rein, dass wir eben über diese kommunale Wärmeplanung sprechen, weil es gerade ein sehr aktuelles Thema ist. Möchtest du zu Beginn vielleicht einmal eben nochmal erklären, was steckt überhaupt dahinter und was ist die aktuelle Thematik?
Ja, dahinter steckt im Grunde genommen das Vorbild Dänemark. Dort wurde schon zur Ölkrise in den 70er Jahren haben die in Dänemark schon angefangen, solche Pläne zu entwickeln, dass man gesagt hat, ja, wir wollen jetzt mal schauen, wo könnte man denn ein Nah- oder Fernwärmenetz ausbauen, wo soll in Zukunft dann eine Versorgung mit Gas sein und wo müssen Einzellösungen gefunden werden. Ne, schon quasi vor über 40 Jahren hat man da in Dänemark mit angefangen. Und weil das so gut funktioniert und im Grunde genommen jeder Haushalt in Dänemark weiß, ob in Zukunft geplant ist, dass irgendwo ein Nah- oder Fernwärmenetz hinkommt und man automatisch dadurch halt eben dann auf eine auch ökologisch und ökonomisch vernünftige Lösung setzt, hat man gesagt, das war ein tolles Beispiel, das machen wir für Deutschland, übernehmen wir das. Nur mit dem Unterschied, dass das, wozu Dänemark 40 Jahre Zeit gehabt hat, wir in wenigen Jahren hinbekommen wollen. Und oder wenigen Monaten, muss man ja schon fast sagen. Und da ist vielleicht ein Stück weit die Krux, dass wir jetzt in allen Kommunen, in den größeren mit über 100.000 Einwohnern bis zum Sommer diesen Jahres fertige Pläne haben müssen, wo drin steht, in welchen Gebieten gegebenenfalls, also es besteht kein Rechtsanspruch, aber in welchen Gebieten gegebenenfalls ein Wärmenetz mal aufgebaut wird. Und dann weiß ich, okay, wenn ein Wärmenetz kommt, dann brauche ich mich um nichts weiter zu kümmern. Das entspricht dann den gesetzlichen Vorgaben. Wenn ich weiß, es kommt, oder wenn ich ziemlich sicher sein kann, es wird bei mir kein Wärmenetz geplant, dann muss ich eben überlegen, was kommt für eine andere Heizung in Frage? Will ich weiter auf Gas setzen, was immer teurer wird und in einem klimaneutralen Szenario auch keine Rolle mehr spielen wird? Oder schaffe ich mir eine Wärmepumpe an oder Holzhackschnitzelanlage, was auch immer? Also jedenfalls die Diskussion darüber, die wird dann stattfinden, wenn die Pläne veröffentlicht werden.
Das ist ja quasi jetzt das Spannende. Also das Wort Wärmepumpe, das löst ja schon ganz viele Gefühle aus bei vielen Leuten. Wirklich, das ist die Frage, wie heizen wir in Zukunft? So, du hast es gerade schon angesprochen, Gas wird sehr teuer werden, vor allem eben durch den Emissionshandel. Das haben, glaube ich, gar nicht so viele Leute auf dem Schirm, aber wenn der Zertifikatehandel mit den CO2-Zertifikaten jetzt quasi in die zweite Runde geht und dann eben auch vermehrt dann Gas mit einbezieht, dann wird Heizen wirklich ziemlich teuer, sodass schon, ich glaube, die Kommune Mainz war es, ich bin mir nicht 100% sicher, gesagt haben, okay, ich glaube, ab 2040, 42 geben wir kein Gas mehr. Ist vorbei, weil es wird sich nicht mehr rechnen. Es ist zu teuer. Und das ist die eine Realität, die wir sehen. Also da geht's hin. Es wird nicht mehr wirtschaftlich sein, mit Gas zu heizen. Aber die Frage ist, schaffen wir es schnell genug, vom Gas wegzukommen, sodass wir das dann wirklich alternativ hinbekommen? Oder führt es dann dazu, dass der Staat hinterher sagen muss, ah Mist, jetzt ist Gas so teuer geworden, wir haben es nicht geschafft, die Transformation haben wir nicht geschafft, jetzt müssen wir das hier wieder irgendwie aus Steuermitteln quasi bezahlen, weil das ist so ein bisschen meine Sorge, wo es hingeht, weil es gibt ja schon viele, viele Hürden noch, also die Wärmepumpen verkaufen sich zum ersten Mal jetzt in Neubauten, glaube ich, gibt es mehr Wärmepumpen als Gasheizungen eingebaut wurden jetzt 2025, aber es gibt ja noch sehr, sehr viele Herausforderungen, beispielsweise eben auch in Mietshäusern, ich wohne in einem Haus, das wurde, glaube ich, 1912 gebaut, da irgendwie nicht mit Gas, sondern mit einer Wärmepumpe zum Beispiel zu betreiben, stelle ich mir dann doch deutlich schwieriger vor.
Genau, wir haben die größten Herausforderungen haben wir im Bestandswohnungsbau und in der Tat die größte Herausforderung dort wiederum, insbesondere im sozialen Wohnungsbau, im mehrgeschossigen Wohnungsbereich. Genau, das ist sozusagen auch meine größte Sorge, dass wir da nicht rechtzeitig oder nicht schnell genug es schaffen, ökologische und vor allen Dingen eben auch ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dort die Menschen, die dort wohnen, in Zukunft ihre Wohnung noch vernünftig warm bekommen. Das ist das eine. Wir haben noch eine Entwicklung, die du nicht angesprochen hast, nämlich dadurch, dass immer mehr Haushalte sagen, ach ja, ich schaffe mir jetzt eine Wärmepumpe an, sinkt eben auch der Absatz von Gas im Erdgasnetz. Also immer weniger Haushalte brauchen überhaupt noch Gas. Aber die Netzinfrastruktur, die wird ja deshalb nicht preiswerter. Das heißt, ich habe das Gasnetz da, aber immer weniger Kunden, die halt eben Gas brauchen. Das bedeutet für die Zukunft, vereinfacht gesagt, der letzte Gaskunde zahlt das ganze Netz vor seiner Heizung mit. Das geht ja gar nicht. Das heißt, auch da muss ich sozusagen einleiten, dass dieser Übergang, dass der auch sozial gerecht gestaltet wird. Und das wird unglaublich schwierig werden. Wir werden technische Lösungen finden, auch für solche für den Geschosswohnungsbau. Im Übrigen ist es schon in allermeisten Fällen so, dass die Wärmepumpen auch bei solchen Häusern halt eben durchaus wirtschaftlich laufen. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Fläche, andere Heizkörper, ein bisschen andere Ventile, die reingebaut werden müssen. Also die allermeisten Häuser sind schon jetzt wirtschaftlich auch mit einer Wärmepumpe können die betrieben werden. Also sagen wir mal, zumindest technisch kann es betrieben werden. Wirtschaftlich ist vielleicht manches noch so an der Grenze, aber da wäre ich auch zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.
Es gibt ja zum Beispiel enorme Förderungen auch in dem Bereich, auch für Mehrfamilienhäuser.
Ja.
Genau, da muss ich, ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt quasi meinen Heizungsinstallateur frage, wie mache ich das? Ob er mir dann sagt, ja, das geht ganz einfach so und so und so, oder ob er sagt, also das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Also ich kann mir vorstellen, dass hier quasi eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis so ein bisschen ist, aber da fehlt mir auch die Erfahrung und ich kann jetzt auch keine Daten dazu. Was ich ganz gerne...
Du hast eigentlich ein wichtiges Thema angesprochen, das sind die Installateure. Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass die Handwerker da vernünftig auch qualifiziert werden, weil das sind diejenigen, die im direkten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden stehen. Also wenn die Handwerker das Rüstzeug an die Hand bekommen, die Kunden und die Kundinnen und Kunden gut zu informieren, dann glaube ich, dann ist schon mal eine ganz große Hürde genommen.
Was ich jetzt zum Ende hin so ein bisschen oder noch als letztes großes Thema gerne ansprechen wollen würde, ist so, ja, haben wir überhaupt den Rückhalt in der Bevölkerung für all das, was wir jetzt besprochen haben? Für Klimaschutz, für ja, Transformation, weil es bedeutet immer Veränderung. Und Veränderung ist immer erstmal unangenehm, vor allem für die Leute, die, ich sag mal, finanziell jetzt nicht stark aufgestellt sind. Und aktuell ist es super Krisenzeit. Trump auf der einen Seite, Putin auf der anderen Seite. Es gibt noch zig weitere Krisen, die einem Sorgen machen. Also es liegt aktuell im Vergleich zu vor ja, 5 Jahren sehr wenig Fokus auf Klimaschutz, was man den Leuten auch, finde ich, nicht übel nehmen kann. Deswegen die Frage: Für all das, was wir erreichen wollen im Klimaschutz, brauchen wir natürlich den Rückhalt in der Bevölkerung. Wir brauchen, die Leute müssen auch, ich sag mal so, das mit ihrer Stimme mittragen. Die Leute müssen auch dafür sein. Man kann das nicht gegen den Willen der Leute machen. Und da ist die Frage: Haben wir die Leute auf der Seite? Sind genug Leute beim Klimaschutz dabei? Und wenn nicht, wie können wir das ändern?
Ja, völlig sehr gute Frage. Klar, Klimaschutz muss auch Spaß machen. Also wenn Klimaschutz nur verbunden wird mit Verzicht, mit es geht einem schlechter, wenn Klimaschutz umgesetzt wird. Wenn das, sagen wir mal, die erzählte Geschichte ist, dann macht das Angst. Und Angst ist kein guter Berater und am Ende kommen wir keinen Schritt weiter. Es bringt meines Erachtens auch nicht so viel, immer Horrorszenarien an die Welt sozusagen an den Himmel zu malen. Gibt es auch auf der anderen Seite, ne? Das Horrorszenario des Klimawandels und was heißt das dann mit Dürren und. Ich glaube, was wir machen müssen, das ist viel mehr miteinander reden und die Zeit müssen wir uns auch ein Stück weit nehmen, es den Menschen auch wirklich zu erklären, wie die Situation ist, wie herausfordernd sie ist und wir müssen das, was wir an Instrumenten haben, sozial viel zielgerichteter, viel punktuell genauer, treffsicherer halt eben adressieren. Also wir haben eigentlich ganz gute Möglichkeiten, aber auch unsere Förderinstrumente sind eigentlich nicht so ausgerichtet, dass sie wirklich die Menschen treffen, die es am dringendsten brauchen. Ich sage mal ein Beispiel. Warum haben wir warum hatten wir eine wirklich sehr großzügige Förderung von E-Autos? Mehrere tausend Euro, ich glaube 6.000 Euro konnte man eine Zeit lang bekommen, wenn man sich ein neues E-Auto anschafft. Und das für Leute, die vielleicht sich ein Auto kaufen, was ohnehin schon 50, 60, 70, 80.000 Euro kostet. Da kriegen die nochmal 6.000 Euro vom Staat geschenkt. Ich glaube, jemand, der im Bus sitzt und dem sein Ticketpreis sich gerade erhöht hat oder Deutschland-Ticket wurde auf einmal 5-6 Euro teurer, wenn man denen sagt, ja, aber hier geben wir die Fördergelder dafür aus, dass halt eben andere Leute sich ein schickes E-Auto besser leisten können oder wirtschaftlicher sich halt eben anschaffen können, das wird dann halt eben auch als ungerecht und halt eben wahrgenommen und das muss im Grunde genommen auch nicht sein. Also zielgerichteter halt eben fördern, will ich damit
also
sagen.
Ich halte diese soziale Perspektive für extrem relevant. Du hast ja quasi gerade die Mitnahmeeffekte angesprochen. Genau. Und das hatte ich zum Beispiel auch schon mit anderen Landtagsabgeordneten auch so besprochen, dass die gesagt haben, von Klimaschutz haben bisher vor allem die profitiert, die sowieso schon viel Geld haben. Also ein Einfamilienhaus, die haben sich eine Wallbox gebaut, die haben sich eine Solaranlage gebaut mit Wärmepumpe, alles kombiniert mit einem schönen, schicken System, das Elektroauto dazu. Wunderbar, alles super. Aber das sind ja wirklich die wenigsten Leute aus der Gesellschaft, wenn man sich das mal zahlenmäßig anschaut. Wie viele Leute wohnen in einem Mehrfamilienhaus? Wie viele Leute haben nicht das Geld für Porsche, BMW und ähnliche? Das muss man irgendwie hinkriegen und wenn man das anders kommuniziert und auch anders umsetzt, dann kann man vielleicht auch viele Leute, die jetzt noch großer Klimaschutzgegner sind, mitnehmen, weil das ist genau das ja, was du sagst. Man stößt den Leuten jetzt mit vielen Maßnahmen, die auch teilweise als Verbot, als Einschränkung der Freiheit wahrgenommen, stößt man denen vor den Kopf, aber eigentlich muss Klimaschutz Spaß machen, eigentlich muss Klimaschutz so funktionieren, dass es den Leuten besser geht als jetzt und die das auch wahrnehmen, dass es besser wird. Es war ja dieser Klimabonus oder Klimaprämie, dass halt quasi alle ein bisschen was vom Klimaschutz quasi bekommen. Das war ja lange in Diskussion, ist jetzt aktuell nicht mehr so ein Thema, was ich ein ganz interessantes Projekt fand.
Stand in einem Koalitionsvertrag.
Genau, zum Beispiel. Aber jetzt auch zum Beispiel beim Thema Elektromobilität, was du angesprochen hast, mit der Förderung. Es gibt jetzt ja wieder, soll jetzt ja wieder eine neue Förderung geben.
Ab sozial gestaffelt, ja.
Genau, sozial gestaffelt sogar. Die, denke ich mal, etwas zielgerichteter ist schon als die, die es in der Vergangenheit mal gab. Oder wie siehst du das?
Ja, ich kenne ja dazu jetzt noch keine Details. Das wird ja wahrscheinlich dann erst noch die nächste Zeit dann halt eben irgendwie so rauskommen. Ganz generell, dass man da eine soziale Staffelung reinmacht in die Förderung, finde ich richtig. Aber vielleicht noch wichtiger als die Förderung von Elektromobilität, die über kurz oder lang, da bin ich eigentlich sehr sicher, ein Selbstläufer sein wird. Wichtiger wäre es zu fördern, dass Leute auch aufs Auto verzichten können, gerade in ländlichen Räumen, dass der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der das eigentlich das klimafreundlichste von allem halt eben ist, dass das einfach bequemer, zuverlässiger und günstiger funktioniert. Also wer täglich mit Bus und Bahn unterwegs ist, der weiß, wovon ich rede. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, nee, was einem da geboten wird. Und das könnte viel, viel besser sein. Und auch da ist es eben, dass die Verkehrsträger, die diese Mobilitätsdienstleistungen bereitstellen, dass wir denen auch mehr Unterstützung halt eben geben müssen. Denn die Belastungen, die durch den Individualverkehr halt eben entstehen, die sind so groß und sind eigentlich, werden so ganz einfach halt eben umgelegt auf die Gemeinschaft. Das nehmen wir alles so hin und der ÖPNV könnte da tatsächlich ein ganz großer Schritt sein, was zumindest das Thema Mobilität angeht.
Was ich mir noch beim Thema Elektromobilität zum Beispiel gedacht habe, ist, jetzt haben wir diese Förderung, aber es war ja auch mal zum Beispiel das Social Leasing Modell, wie es beispielsweise in Frankreich funktioniert, Frankreich, war auch mehr im Gespräch, was ich persönlich noch für, ich sag mal so, attraktiver halte, weil jetzt, okay, ich sage, okay, wenn ich jetzt wenig Einkommen habe und ich habe Kinder, dann kann ich jetzt bei der neuen Prämie bis zu 6.000 Euro rausholen fürs Elektroauto. Ist natürlich trotzdem erstmal eine große Investition. Also ein Auto ist ein Auto kaufen, ja, es ist einfach teuer. Egal welches Auto. So, und vor allem, es geht ja auch nur für Neuwagen, genau. Nicht für Gebrauchtwagen.
Ein Großteil der Neuwagen sind ja Firmenfahrzeuge. Mhm. Wir fördern im Prinzip, sagen wir mal, die Mobilität durch halt eben eine entsprechende Förderkulisse irgendwie. Also nicht jeder hat ein Firmenauto. Und gerade die Leute halt eben im geringen Einkommen haben eben nicht den Job, wo sie vom Arbeitgeber da halt eben ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Ne?
Was ich mir halt dann gedacht habe, ist, wenn ich jetzt auf dem Papier sehe, okay, ich kann jetzt hier für 80 Euro im Monat, kann ich mir ein kleines Elektroauto leasen, kriegt mich das nicht viel schneller bewegt, das mal auszuprobieren, weil es ist auch nicht so ein Commitment, ne? Es ist halt irgendwie, läuft für 3 Jahre oder sowas, als jetzt zu sagen, okay, ich kann mir jetzt statt für 26.000 Euro kann ich mir für 20.000 Euro das Elektroauto kaufen, aber es sind immer noch 20.000 Euro.
Genau. Und da ist es ja, in Frankreich ist es ja auch gerade, sind es auch gerade die Kleinwagen halt eben, die da besonders gefördert werden. Von daher völlig richtig. Also das französische Modell haben wir ja auch im Buch halt eben erwähnt. Das ist wirklich, da lohnt es sich genauer hinzugucken und zu versuchen, das halt eben auf deutsche Verhältnisse zu übertragen.
Wunderbar. Jetzt haben wir diese Perspektive Klimaschutz sehr proaktiv, sag ich jetzt mal, durchgesprochen. Es gibt dann natürlich andere Perspektiven. Die habe ich auch abgedeckt, zum Beispiel im Gespräch mit der SPD, im Gespräch auch mit der FDP. Und das ist da einfach nochmal wichtig, das ist jetzt eine Episode, das ist eine Perspektive. Und es gibt da sicherlich auch viel Diskussionsbedarf und auch viel breite Bandbreite in der Diskussion und in den Perspektiven. Zum Ende hin, was ich dich ganz gerne noch fragen wollte, ist, wir haben jetzt über viel gesprochen, was nicht geht, über viele Probleme und Konflikte, wir haben auch über Lösungen gesprochen. Was macht dir denn in all dem Hoffnung?
Ja, Hoffnung macht mir, wenn ich sehe, dass wir enorme Sprünge haben, Innovationssprünge haben, zum Beispiel halt eben in China, habe ich jetzt eigentlich halt eben schon gesagt gehabt. Mir macht halt eben Hoffnung, immer wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe. Ich hatte eingangs ja erzählt gerade von unserem Projekt, was wir mit Schülerinnen und Schülern hatten, an 12 Schulen insgesamt in Deutschland. Wenn ich sehe, wie engagiert die junge Generation bei der Sache ist, wenn es darum geht, halt eben Klimaschutz zu betreiben, das Thema ernst zu nehmen, sich zu engagieren, auch für eine bessere Welt, dann bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass wir da dass wir das alles noch gewuppt kriegen, dass wir noch rechtzeitig den Dreh halt eben schaffen. Also im Grunde genommen, dass in der jungen Generation wieder viel mehr diskutiert wird, dass junge Menschen stärker politisiert sind, als das vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren der Fall war, das macht mir Hoffnung.
Oliver, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Perspektive und für Kaffee und Kuchen.
Ja, gerne mal.